Kapitel 8 Teams und ihre Entwicklung von Simone Kauffeld und Eva Maria Schulte. Fallbeispiel: Der Teamleiter einer Bankfiliale sucht Hilfe bei seinen Vorgesetzten, da die Zusammenarbeit im Team momentan nicht funktioniert und sich Kunden zunehmend über die schlechte Beratung beschweren. Er weiß nicht, woran es liegt, könnte sich aber vorstellen, dass eine Teamentwicklung helfen könnte und möchte seinen Vorgesetzten bitten, diese zu veranlassen. Er schildert seinem Vorgesetzten die aus seiner Sicht bestehenden Probleme im Team und was er bereits alles versucht hat. Nachdem in kurzer Zeit mehrere Kundenbeschwerden eingegangen sind, habe ich das Team zu einer Besprechung gerufen und alle gebeten, sich gegenseitig Feedback zu ihrem Beratungsverhalten zu geben. Jeder hatte so die Möglichkeit, sein eigenes Verhalten zu optimieren. Aber statt des gewünschten konstruktiven Austauschs hat sich mein Team nur gegenseitig mit Vorwürfen überschüttet und es entstand eine lange Diskussion über die unterschiedlichen Ansichten bezüglich einer guten Kundenberatung, jedoch ohne Ergebnis. Vielmehr wurden im Laufe des Gesprächs zunehmend Beschwerden über zu viele Überstunden, eine zu hohe Arbeitsbelastung etc. geäußert. Schließlich sind wir frustriert auseinandergegangen, ohne dass wir Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit festgelegt haben. Seitdem hat sich die Stimmung im Team noch weiter verschlechtert. Der Vorgesetzte schlägt vor, jedes Teammitglied auf ein Seminar zum Thema richtig arbeiten im Team zu schicken, um so die Teamfähigkeit jedes Einzelnen zu erhöhen. Allerdings betont er auch, dass er nach dieser Maßnahme eine deutliche Steigerung der Leistung des Teams erwarte, da bereits viel in Fortbildungsmaßnahmen seiner Teammitglieder investiert wurde, ohne dass bisher erkennbare Verbesserungen festzustellen seien. Eine Auflösung dieses Fallbeispiels ist im Webex-Kurs Fallbeispielauflösung Kapitel 8 auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 8.1 Teams in Organisationen Definition und Klassifikation Definition Nach Kauffeld 2001 bestehen Teams aus mehreren Personen, die interagieren, voneinander abhängig sind, ein gemeinsames Ziel verfolgen und ein Wir-Gefühl haben. Sie werden durch andere und durch sich selbst als Gruppe wahrgenommen. Definition Ende. Arbeitsteams zeichnen sich darüber hinaus durch die Einbettung in bestimmte Organisationsstrukturen sowie eine gemeinsame, von den Teammitgliedern zu bearbeitende Aufgabenstellung aus. Siehe dazu Antoni 2000 sowie Brodbeck und Guillaume 2010. Zur Erfüllung dieser Aufgabe steuert jedes Teammitglied laut Forsyth 2009 individuelles Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei, die erst in der Kombination einen Erfolg ermöglichen. Im oben genannten Fallbeispiel haben wir ein Team aus einer Bankfiliale kennengelernt. Natürlich gibt es noch viele andere Arten von Teams. Im gedruckten Lehrbuch gibt die Abbildung 8.1 einen Überblick. Sie können mittels der Dimension Spezialisierung, Hierarchie, Beständigkeit und Integration in die Arbeitsorganisation klassifiziert werden. Siehe dazu auch Antoni 2000 und Hollenbeck und andere 2012. Spezialisierung. Sie gibt das Ausmaß an, in dem Teammitglieder spezialisiertes Wissen und Fähigkeiten haben. Eine hohe Ausprägung auf dieser Dimension bedeutet, dass die Entwicklung der relevanten Fähigkeiten bzw. des relevanten Wissens Zeit brauchen, sodass einzelne Personen nicht schnell zu ersetzen sind. Bei interdisziplinären Forschungsteams liegt meist eine derart hohe Spezialisierung der Fähigkeiten vor. Teams mit einer niedrigen Ausprägung zeichnen sich hingegen dadurch aus, dass ihre Teammitglieder Generalisten sind, die jeden Job innerhalb des Teams ausführen können. Mitarbeiter in der Produktion müssen sich oft gegenseitig ersetzen können, zum Beispiel um Pausenablösung und Urlaubsvertretung so zu gestalten, dass die Produktion reibungslos weiterlaufen kann. Hierarchie. Bei dieser Dimension geht es um die Verteilung von Macht. Sie gibt an, inwiefern die Verantwortung für Entscheidungen der Gruppe, einer einzelnen Person oder aber dem gesamten Team obliegt. Gibt es eine Führungskraft, die aufgrund ihrer Autorität Entscheidungen treffen darf, ist diese Dimension stark ausgeprägt. Auch wenn es keine Führungskraft gibt, ist der Einfluss einer informellen Führungsperson denkbar. Bekommt eine Person im Team beispielsweise aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung das Vertrauen der anderen Teammitglieder, wird ihre Entscheidung richtungsweisend sein, ohne dass sie die Macht hätte, ihren Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Ist die Verteilung der Macht gering ausgeprägt, kann eine Entscheidung durch eine gemeinsame Diskussion und Konsensfindung getroffen werden. Ebenso wäre ein Mehrheitsschluss denkbar. Zum Beispiel müssen Geschworene in den USA eine gemeinsame Entscheidung treffen, wobei jede Stimme dasselbe Gewicht hat. Beständigkeit. Diese Dimension beschreibt das Ausmaß, in dem die Mitgliedschaft in einem Team über die Zeit stabil ist. Ein beständiges Team hat eine gemeinsame Vergangenheit und eine gemeinsame Zukunft. Außerdem wechseln die Teammitglieder sehr selten. Integration. Bei dieser Dimension geht es um die Integration von Teams in die Arbeitsorganisation. Während beispielsweise klassische Arbeitsgruppen in die Arbeitsorganisation integriert sind, bestehen Projektgruppen parallel zur herkömmlichen Organisationsstruktur, da die Teammitglieder nur temporär zusammenarbeiten und eigentlich in andere Organisationseinheiten integriert sind. Virtuelle Teams, die aus geografisch und/oder organisational verteilten Teammitgliedern bestehen, können unabhängig von festen Zeiten und räumlichen Grenzen zusammenarbeiten. Siehe dazu Powell und andere 2004. Mitarbeitende können nach ihrer Kompetenz und nicht nach ihrer räumlichen Verfügbarkeit ausgewählt werden. Reisekosten können eingespart und internationale Projekte oft mit ad hoc gebildeten Teams schneller aufgesetzt und abgewickelt werden. Die Mitglieder virtueller Teams kennen sich oft nicht persönlich. Missverständnisse sind häufig, erst recht, wenn die Kommunikation über Länder und Sprachgrenzen hinweg verläuft. Dies zeigt Auswirkungen auf einzelne Teammitglieder und das Team insgesamt. Die Virtualität beeinflusst die Arbeitszufriedenheit. Mitarbeiter aus virtuellen Teams berichteten bei Gortner und anderen 2007 eine geringere Arbeitszufriedenheit. Eine aktuelle Meta-Analyse von De Guinea und anderen 2012 zeigt, dass sich für virtuelle Teams in ihrer Anfangsphase negative Effekte bei den Teamprozessen, zum Beispiel Konflikte, Kommunikation oder das Teilen von Wissen, zeigen, während dieser Zusammenhang zwischen Virtualität und Teamprozessen nach einer längeren Zusammenarbeit im Team schwächer wird oder verschwindet. Was können Manager tun, um die Arbeit in virtuellen Teams möglichst produktiv zu gestalten? Ein Review von Hertel und anderen 2005 zeigt die Bedeutung klar definierter Teamziele sowie eine klare Verteilung der Rollen im Team heraus. Konflikte mit Zielen und Rollen in anderen Arbeitseinheiten gilt es zu beseitigen. Ein zum Team passendes Kommunikationssystem, zum Beispiel Videokonferenzen, hilft Missverständnissen vorzubeugen. Um das Gefühl zu verringern, kein gemeinschaftliches und verbundenes Team zu sein, empfehlen die Autoren, die Ziele so zu setzen, dass sie nur über wechselseitige Aktivitäten der Mitarbeitenden zu erreichen sind. Regelmäßiges Feedback sollte sowohl zu der Arbeitsleistung des Teams als Ganzes als auch zum individuellen Beitrag erfolgen. Ein Kick-off zu Projektbeginn kann zudem helfen, die Mitarbeiter auf die Besonderheiten der virtuellen Zusammenarbeit vorzubereiten, Vertrauen und das Commitment im Team zu stärken. Über Besonderheiten, Chancen und Risiken virtueller Teams informiert der WebEx-Kurs Virtuelle Teams auf www.lehrbuch-psychologie.de. Bedeutung von Teams in Organisationen. Die Entwicklung neuer Informations-, Kommunikations- und Fertigungstechnologien sowie die zunehmende Erfordernis der Kooperation verschiedener Experten, Aufgrund einer wachsenden strukturellen Komplexität und vernetzter Technologien haben die Entwicklung von Teams ebenso begünstigt wie der Wertewandel mit einem zunehmenden Wunsch der Mitarbeiter nach ganzheitlichen Arbeitsinhalten, Dezentralisierung von Entscheidungen, Verantwortungsübernahme und sozialen Beziehungen. Siehe dazu auch Kauffeld 2001 und Kapitel 11 dieses Buches. Bereits 1999 gaben laut einer Studie von Devine und Kollegen bei einer Zufallsstichprobe aller amerikanischen Unternehmen 48% an, Teams in ihren Organisationen einzusetzen. Europaweit gaben im Jahr 2008 ca. 60% der Unternehmen an, alle Aufgaben oder Teile davon in Teams bearbeiten zu lassen. Deutschland liegt mit 57,7% nahe am europäischen Mittel. Siehe dazu Parentherian und andere 2008. Teams können nicht isoliert betrachtet werden, denn die organisationale Einbettung ist von Bedeutung. Das Team stellt laut Cummings und Worley 2009 das Verbindungsstück zwischen der Organisation und dem Individuum dar. Somit hat es Einfluss darauf, wie und ob organisationale Ziele verwirklicht werden und wie die Organisation als Ganzes wahrgenommen wird. Außerdem beeinflusst es das akkumulierte Wissen über die Arbeit, den affektiven Status inklusive der Einstellungen, Werte und Emotionen der Teammitglieder sowie das Verhalten der Mitarbeiter in der Organisation. Bei der Analyse eines Teams ist immer die zugrunde liegende Mehrebenenstruktur zu beachten. Jedes Team besteht aus mehreren Individuen und ist in einen organisationalen Rahmen eingebettet. Darüber hinaus kann ein Mitarbeiter Mitglied in mehreren Teams sein. Der Teamleiter im oben genannten Beispiel gehört zum Beispiel dem Filialteam an. Gleichzeitig ist er Mitglied eines Führungskreises in der Region und arbeitet in einem Projekt zur Vertriebssteuerung deutschlandweit mit. Die verschiedenen Teams sind wiederum oft prozessorientiert organisiert, sodass im Unternehmen zwischen den Teams zahlreiche interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen entstehen. Darüber hinaus gibt es nicht selten Teams, in denen Kunden mit externen Lieferanten zusammen in einem Projektteam arbeiten. Beispielsweise werden in der Automobilindustrie viele Forschungs- und Entwicklungsarbeiter in Kooperation mit externen Entwicklungsdienstleistern oder Zulieferern erstellt. Den Rhythmus im Team gibt oft der Kunde vor. Multiteam-Systems gewinnen zunehmend an Bedeutung. Nicht nur einzelne Mitarbeiter sind Mitglieder in mehreren Teams, sondern auch ganze Teams müssen miteinander interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Teams innerhalb des Multiteam-Systems können auf unterschiedlichen Ebenen voneinander abhängig sein. Auf der Input-Ebene greifen Teams beispielsweise auf gleiche Ressourcen zu, müssen zur Bearbeitung der Aufgabe mit anderen Teams interagieren, Prozessebene, oder sind bezüglich ihrer Ergebnisse von der Leistung der anderen Teams abhängig, Output-Ebene. Siehe dazu auch Zacharo und andere 2012. Die Abbildung 8.2 des gedruckten Lehrbuches zeigt Beispiele für das komplexe Zusammenwirken unterschiedlicher Teams in Organisationen. Neben den klassischen, langfristig zusammenarbeitenden Arbeitsteams werden beispielsweise in der Forschung und Entwicklung auch kurzfristige Projektgruppen gebildet. Darüber hinaus werden immer häufiger virtuelle Teams zur nationalen, aber auch internationalen Kooperation, entweder zeitlich begrenzt oder dauerhaft, gebildet. Andere Mitarbeiter arbeiten teilweise, wie oben beschrieben, mit Lieferanten zusammen oder holen sich temporär einen Experten hinzu, der beratend tätig ist. Neben den offiziellen Gruppenmitgliedschaften können auch informelle Gruppen betrachtet werden. Wer geht zum Beispiel mit wem Mittagessen? Schließlich können sowohl Führungskräfte für mehrere Teams verantwortlich sein, als auch einzelne Mitarbeiter verschiedenen Teams angehören. Eine Person ist beispielsweise in ihr Arbeitsteam eingebunden, kooperiert mit einem externen Experten und gehört der informellen Gruppe an. Die genannten Beispiele machen deutlich, wie wichtig es bei der Arbeit mit Teams ist, die organisationale Einbettung ebenso zu beachten wie die individuellen Besonderheiten. Wieso nutzen Unternehmen zunehmend Teamarbeit, wenn die Zusammenarbeit dadurch komplexer wird und auch Probleme mit sich bringen kann? Die Arbeit im Team geht mit vielen Vorteilen für Unternehmen einher. Siehe für eine Übersicht auch Van Dijk und West 2005. So können Teams beispielsweise flexibler auf Kundenbedürfnisse reagieren. Ist ein Teammitglied im Urlaub oder krank, kann ein anderes Teammitglied einspringen. Arbeiten Teammitglieder gemeinsam an einer Aufgabe, kann unterschiedliches Wissen integriert werden, sodass bessere Lösungen entstehen. Der regelmäßige Austausch untereinander ermöglicht zudem Lernprozesse im Team. Wissen über Inhalte, Abläufe und Prozesse kann an andere Teammitglieder weitergegeben werden. Das Wissen kann so gespeichert und transferiert werden. Verlässt dann ein Mitarbeiter das Team, bleibt das Wissen im Team trotzdem weitgehend erhalten. Geteiltes Wissen im Team, Integration, hat zudem einen positiven Effekt auf die Leistung von Teams. Siehe dazu Henschel und andere 2011. Input-Prozess-Output-Modell. Die Zusammenarbeit in Teams kann unter anderem aufgrund von Motivations- oder Koordinationsverlust mehr oder weniger erfolgreich sein. Siehe zum Beispiel Brodbeck und Guillaume 2010. Wird das Ziel verfolgt, die Zusammenarbeit in Teams zu optimieren, stellt sich zunächst die Frage, woran die Leistung einer Gruppe gemessen werden kann. Zudem müssen relevante Voraussetzungen und Prozesse identifiziert werden, durch welche die Erfolgsmaße beeinflusst werden. Zahlreiche Studien bedienen sich hierzu eines Input-Prozess-Output-Modells, abgekürzt IPO-Modell. Siehe zum Beispiel Goodwin und andere 2009 oder Mathieu und andere 2008. IPO-Modelle nehmen an, dass die Input-Variablen über Moderatoren oder Mediatoren die Erfolgsmaße beeinflussen. Näheres dazu finden Sie auch im Web-Exkurs Moderatoren und Mediatoren auf www.lehrbuch-psychologie.de. Je nach Studie werden unterschiedliche Variablen untersucht. Weiterhin unterscheiden sich die Modelle in der angenommenen Komplexität und Dynamik. Während früher IPO-Ansätze einen relativ statischen Zusammenhang annehmen, betonen neuere Arbeiten sowohl mögliche Feedback-Schleifen als auch Interaktionen zwischen den Input-, Prozess- und Output-Variablen. Im gedruckten Buch gibt die Abbildung 8.3 einen Überblick über relevante Input-, Prozess- und Output-Variablen. Diese werden auch im Folgenden beschrieben. Input. Die oben beschriebene Einbettung der Individuen in ein Team und der Teams in einen organisationalen Rahmen spiegelt sich in den Input-Variablen wider. Durch die organisationale Ebene werden zum Beispiel Belohnungssysteme vorgegeben oder Rahmenbedingungen für Fortbildungsmöglichkeiten gesetzt. Auf der Gruppenebene ist insbesondere die Teamzusammenstellung, Teamdesign, von Bedeutung. Aus wie vielen Personen besteht das Team? Sind sich die Teammitglieder untereinander sehr ähnlich hinsichtlich ihrer Ausbildung oder Herkunft, oder sind die Teams heterogen? Was für eine Aufgabe muss das Team bewältigen? Welche Ziele wurden vereinbart? Besteht eine Zielabhängigkeit zwischen den Teammitgliedern? Welche Normen haben sich etabliert? Wie lange besteht das Team bereits? Auf der individuellen Ebene sind die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Teammitglieder zu nennen, sowie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten. Prozess. Eine wichtige Prozessvariable ist die Kommunikation. Nur durch eine regelmäßige, angemessene und offene Kommunikation im Team ist es möglich, Wissen und Erfahrungen zu teilen, Ideen zu diskutieren und neue Ideen zu generieren, sich gegenseitig zu unterstützen und Feedback zu geben. Eine zentrale Kommunikationssituation in Teams stellen Besprechungen dar. Siehe dazu zum Beispiel Kaufeld und Lehmann-Willenbrock 2012 oder lesen Sie dazu mehr im Web-Exkurs Meetings auf www.lehrbuch-psychologie.de. Ebenso ist die externe Kommunikation bedeutend, denn der Erfolg der Teamarbeit hängt auch von den Beziehungen zu Personen außerhalb des eigenen Teams ab. So können beispielsweise dem Team selbst nicht zur Verfügung stehendes Wissen abgerufen oder neue Sichtweisen berücksichtigt werden. Kooperation im Team und der Umgang mit Konflikten auf der aufgaben- und beziehungsbezogenen Ebene sind wichtige Prozessvariablen. So kann ein kooperatives Konfliktmanagement beispielsweise die Teamleistung begünstigen. Siehe dazu Somek und andere 2009. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Konflikte auf Aufgaben- und Beziehungsebene. Exkurs: Konflikte auf Aufgaben- und Beziehungsebene. Jeder kennt sie und versucht so gut wie möglich, sie zu vermeiden. Konflikte. Mit dem Begriff Konflikt sind meistens negative Assoziationen verbunden. Konflikte treten jedoch in sämtlichen sozialen Kontexten auf, auch in Teams. Hier wirken sie sich auf die In- und Output-Variablen sowie auf die im Team ablaufenden Prozesse aus. Dabei lassen sich aufgabenbezogene und Beziehungskonflikte unterscheiden. Aufgabenbezogene Konflikte entstehen, wenn sich die Teammitglieder über den Aufgabeninhalt uneinig sind, das heißt verschiedene Sichtweisen, Meinungen oder Ideen die Aufgabe betreffend haben. Beziehungskonflikte beziehen sich auf zwischenmenschliche Unstimmigkeiten, die mit Misstrauen, Angst, Ärger oder Frustration sowie insgesamt negativen Gefühlen einhergehen. Aufgaben- und Beziehungskonflikte nehmen in unterschiedlicher Weise Einfluss auf Teams. Während für beide Konfliktarten negative Zusammenhänge mit Teamleistung und Zufriedenheit der Teammitglieder berichtet werden, siehe zum Beispiel Dedreux und Weingart 2003, finden sich für die Aufgabenkonflikte auch Ergebnisse, die einen positiven Effekt auf die Leistung belegen, zum Beispiel bei Jehn 1995. Meta-analytische Befunde von DeWitt und anderen 2012 zeigen, dass Aufgabenkonflikte sich nur dann negativ auf die Teamleistung auswirken, wenn es eine hohe Korrelation zwischen Aufgaben- und Beziehungskonflikten gibt. Gibt es hingegen keinen starken Zusammenhang zwischen Aufgaben- und Beziehungskonflikten in den Teams, das heißt beispielsweise, Aufgabenkonflikte bleiben sachlich und führen nicht zu zwischenmenschlichen Unstimmigkeiten, findet sich dieser negative Zusammenhang zwischen Aufgabenkonflikten und Teamleistung nicht. Um die Effekte von Aufgaben- und Beziehungskonflikten zu verstehen, ist auch die Unterscheidung zwischen routinemäßigen und nicht routinemäßigen Aufgaben wichtig. In einer Studie von Lehmann-Willenbrock und anderen 2011 wurde nachgewiesen, dass sich Aufgabenkonflikte positiv auf die Leistung bei der Bearbeitung nicht routinemäßiger Aufgaben auswirken. Bei Routineaufgaben war das jedoch nicht der Fall. Beziehungskonflikte zeigten in dieser Untersuchung keinerlei Effekte auf die Aufgabenleistung. Dieser Befund lässt sich damit erklären, dass Teammitglieder, die Konflikte miteinander haben, versuchen, die Zusammenarbeit zu vermeiden, weswegen Beziehungskonflikte nicht direkt in der Teamleistung sichtbar werden. Andererseits bleiben Beziehungskonflikte nicht folgenlos. Teamlebendigkeit und Vertrauen im Team werden durch sie negativ beeinflusst. Aufgabenkonflikte hingegen beeinflussen diese Output-Variable nicht. Weitere Befunde zeigen, dass der Zusammenhang zwischen Aufgabenkonflikten und Teamkreativität kurvilinear ist. Siehe dazu Fahrt und andere 2010. Die Kreativität ist bei Aufgabenkonflikten mittlerer Stärke am höchsten. Dieser Zusammenhang wird weiterhin durch die Phasen der Zusammenarbeit, in der sich das Team befindet, moderiert, wobei der kurvenförmige Effekt in den frühen Phasen der Zusammenarbeit am stärksten war. Bei Teams, die schon lange zusammenarbeiten, konnte kein Zusammenhang zwischen Aufgabenkonflikten und Kreativität festgestellt werden. Führungskräfte, wie auch die Teammitglieder selbst, sollten daher insbesondere in Anfangsphasen von Projekten sowie bei nicht routinemäßigen Aufgaben alle Teammitglieder dazu ermutigen, die eigene aufgabenbezogene Meinung zu äußern, um so die positiven Auswirkungen von Aufgabenkonflikten nutzen zu können. Die Führungskraft sollte jedoch den Umgang im Team beobachten, um so bei drohenden Beziehungskonflikten frühzeitig klärend eingreifen zu können. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Unterscheidung zwischen Aufgaben und Beziehungskonflikten in Teams überaus bedeutend ist, um mit geeigneten Teamentwicklungsmaßnahmen jeweils vorliegende Konflikte abzubauen, beziehungsweise um sie gezielt zur Aufgabenbewältigung einzusetzen. Exkurs Ende. Darüber hinaus zählt die Selbstwirksamkeit der Gruppe, auf Englisch Team Efficacy, also der Glaube des Teams daran, dass es eine bestimmte Aufgabe schaffen kann, zu den Prozessvariablen. Die Selbstwirksamkeit der Gruppe ist dabei nicht einfach die Summe der individuellen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, sprich, kann ich, sondern die geteilte Überzeugung, gemeinsam etwas schaffen zu können, sprich, können wir. Die Group Potency bezieht sich, im Gegensatz zur Team Efficacy, auf eine generelle, vom konkreten Kontext bzw. einer konkreten Aufgabe unabhängige Überzeugung über die Kapazitäten des eigenen Teams. So kann zum Beispiel ein Forschungsteam davon überzeugt sein, dass ein konkretes Projekt scheitern wird, das bedeutet eine niedrige Team-Efficiency, und gleichzeitig daran glauben, dass es langfristig gut zusammenarbeitet, da es prinzipiell davon überzeugt ist, Projekte gut bearbeiten, erfolgreich publizieren oder Projektanträge schreiben zu können. Das bedeutet eine hohe Potency. Für alle Prozesse im Team ist auch das Verhalten der Führungskraft entscheidend. Die Besonderheit der Führung von Gruppen wird in Kapitel 5 genauer beschrieben. Output. Bei den Output-Variablen muss zwischen der individuellen Ebene und der Teamebene unterschieden werden. Eine zentrale Frage ist, wie die Leistungen des Teams, aber auch die des Individuums bezüglich Effizienz und Qualität zu beurteilen sind. Wurden die gesetzten Ziele erreicht? Konnten Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen werden? Darüber hinaus sind affektive Maße und der Lernerfolg zu berücksichtigen. Sind die einzelnen Teammitglieder zufrieden? Ist ihr gesundheitliches Wohlbefinden sichergestellt? Fühlen sie sich dem Team verbunden, sodass sie auch in Zukunft gerne im Team arbeiten möchten? Konnten sie sich selbst weiterentwickeln und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten ausbauen, um für neue Aufgaben gut vorbereitet zu sein? Auf der Teamebene sind neben Innovation und dem Aufbau von transaktiven Wissen vor allem die Teamlebendigkeit zu nennen. Inwiefern bleiben Leistungsfähigkeit und Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit der Teammitglieder bestehen? Näheres zum Thema Innovation finden Sie auch im WebEx-Kurs Innovation in Teams auf der Lehrbuch-Website. Abschließend ist die Bedeutung der Teamaufgabe noch einmal hervorzuheben. Die Art und Struktur der Aufgabe ist nicht nur ein entscheidender Input-Faktor, sondern auch ein Moderator für den Zusammenhang zwischen den Prozessen und Erfolgsmaßen. Inwiefern bestimmtes Verhalten im Team zum Erfolg führt, hängt maßgeblich von der Art der Aufgabe und von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Beispielsweise wird der Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit der Gruppe, also der Team Efficiency, und der Teamleistung durch die Abhängigkeit der Aufgabe moderiert. Bei einer hohen Abhängigkeit ist der Zusammenhang stärker. Siehe dazu Gulli und andere 2002. Abschnitt 8.2 Teamentwicklung. Zitat aus Tannenbaum und andere 1996. At their best, teams are ideal structures for generating and sharing knowledge, enhancing performance and improving satisfaction. Zitat Ende. Leider arbeiten Teams aber nicht immer at their best zusammen. Neben der Möglichkeit, das Teamdesign zu beeinflussen, das heißt bereits bei der Teamzusammensetzung mögliche Effekte für Erfolgsmaße zu berücksichtigen, können auch Teamentwicklungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Zusammenarbeit im Team zu optimieren. Dabei handelt es sich um teambezogene Interventionen, bei denen soziale und aufgabenbezogene Prozesse innerhalb eines bereits bestehenden Teams im Mittelpunkt stehen. Teamentwicklungsmaßnahmen werden durchgeführt, um die Effizienz in bestehenden Teams zu verbessern, die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen oder neu formierten Teams schnellstmöglich zur vollen Leistungsstärke zu verhelfen. Siehe dazu Cornelli 2003. Entwicklungsphasen in Teams. Teams durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsphasen. In der Literatur werden verschiedene Modelle beschrieben, wie zum Beispiel das Modell von Tuckman 1965, der die Entwicklung eines Teams in die Phasen Forming, Storming, Norming und Performing einteilt. Lesen Sie dazu mehr im WebEx-Kurs Phasenmodell der Teamentwicklung nach Tuckman auf www.lehrbuch-psychologie.de. Oder das Punctuated Equilibrium Modell von Gersig 1988. Letzteres geht davon aus, dass ein Team bereits ab dem ersten Treffen mit der Bearbeitung der Arbeitsaufgabe beginnt, allerdings auf einem relativ geringen Ausgangsniveau. Ein einmal festgelegter Ansatz bzw. ein festgelegtes Vorgehen wird dann etwa bis zur Halbzeit des Projekts beibehalten. Diese Phase wird deshalb auch als Inertia Phase benannt, da sie sich durch eine Inaktivität auszeichnet. Erst zur Halbzeit der Zusammenarbeit findet eine Transition statt. Alte Verhaltensmuster werden abgelegt und eine neue Arbeitsperspektive wird eingenommen, sodass die zweite Projektphase auf einem wesentlich höheren Leistungsniveau absolviert wird. Nach dieser Transition findet erneut eine Phase der Inaktivität statt, das heißt, dass zur Halbzeit festgelegte Ansätze dann bis zum Ende beibehalten werden. Kurz vor Ende kann es zu einem Endspurt kommen, sodass das Leistungsniveau nochmal ansteigen kann. Heckman und Wageman 2005 beziehen sich auf dieses Modell, um zu verdeutlichen, dass das Timing einer Teamentwicklungsmaßnahme für deren Erfolg entscheidend ist. Nur wenn ein Team bereit für die Intervention ist, kann es seine Ziele erreichen. Daher sollten die Inhalte der Teamentwicklungsmaßnahme zu gegebenen Zeit für die Teammitglieder relevant sein, wobei das Team nicht aktuell mit anderen, mehr drängenden Aufgaben beschäftigt sein sollte. Beispielsweise sind Maßnahmen vor allem zu Beginn, zur Halbzeit und zum Ende eines Projekts erfolgreich. Anlässe zur Teamentwicklung. Es gibt unterschiedliche Anlässe für Teamentwicklung, welche jeweils auch unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern. Zum Beispiel: Ein Team wird neu gebildet. Dem Team fehlen Regeln oder Strukturen. Das Team unterliegt negativen, gruppendynamischen Prozessen. Es liegt ein im Vorfeld klar definiertes Problem vor. Das Team arbeitet ineffektiv. Die mangelnde Kommunikation zwischen Teammitgliedern führt zu Missverständnissen oder Konflikten. Es mangelt an unterstützenden Techniken. Das Team möchte zu den Besten gehören. Persönliche positive Erfahrung mit Teamentwicklung. Führungskräfteentwicklung, die das Team mit in den Blickpunkt nimmt. Der Abschluss eines Projektes oder eine Eskalation, sodass nichts mehr im Team geht. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im WebEx-Kurs Anlässe der Teamentwicklung auf der Lehrbuch-Website. Elemente der Teamentwicklung. Zitat von Cornelli 2009. Ähnlich wie Sportmannschaften auch nicht nur ein einziges Mal trainieren, ist Teamentwicklung in der Regel keine Einzelmaßnahme, sondern ein sich über längere Zeit erstreckender Prozess. Zitat Ende. Der Prozess der Teamentwicklung umfasst nach Kauffeld und Lehmann-Willenbrock 2008 mehrere Elemente. Bei der Teamentwicklung ist es wichtig, frühzeitig in der Kontaktphase die Erwartungen, die Ziele und das Vorgehen abzustimmen und mithilfe eines geeigneten Instruments in der Diagnosephase den Ist-Zustand des Teams zu erfassen. Nur basierend auf dieser Analyse können in der anschließenden Planungs- und Durchführungsphase geeignete Maßnahmen eingesetzt werden. Abschließend ist eine Evaluation wichtig, um den Erfolg einer Maßnahme zu überprüfen, gegebenenfalls Erfolge zu feiern, weitere Schritte im Team einzuleiten und zukünftige Teamentwicklungsmaßnahmen optimieren zu können. Der in Abbildung 8.4 skizzierte Ablauf im gedruckten Lehrbuch stellt einen Idealfall dar. In der Praxis sind beispielsweise Vorgespräche mit allen Teilnehmern häufig nicht zu realisieren. Was genau versteht man aber nun unter einer Teamentwicklung? Die Zielgruppe für Teamentwicklungsmaßnahmen besteht aus Personen, die im betrieblichen Alltag tatsächlich zusammenarbeiten bzw. in Zukunft zusammenarbeiten werden. Gegenstand der Teamentwicklung sind konkrete betriebliche Vorfälle oder Probleme, die in einem gemeinsamen Prozess gelöst werden sollen. Bevor verschiedene Ansätze der Teamentwicklung vorgestellt werden, gibt der folgende Abschnitt einen Überblick über geeignete Instrumente für die Diagnosephase. Teamdiagnose. Die Diagnose ist der Ausgangspunkt für jede erfolgreiche Teamentwicklung. Sie dient der Gewinnung von Informationen über die Zusammensetzung des Teams und der darin ablaufenden Prozesse, da nur so passende Interventionen zur Verbesserung von Abläufen oder der Leistung ausgewählt werden können. Darüber hinaus ist eine Evaluation einer Teamentwicklungsmaßnahme nur möglich, wenn zuvor ein Diagnoseinstrument eingesetzt wurde. Basierend auf einer detaillierten Analyse und Beschreibung der Ausgangssituation kann dann der Erfolg einer Interventionsmaßnahme gemessen werden. Oftmals werden lediglich Zufriedenheitsmessungen nach den Interventionen durchgeführt. Allerdings ist die Zufriedenheit der Teilnehmer kein Garant dafür, dass es zu einer Verhaltensanpassung im Berufsalltag kommt. Siehe zum Beispiel Kaufeld 2010b oder Kapitel 7. Die Investition in eine Teamentwicklungsmaßnahme lohnt sich für ein Unternehmen jedoch nur, wenn die Erfolgsmaße des Teams nachhaltig positiv beeinflusst werden. Die Diagnose muss nicht auf einzelne Instrumente beschränkt bleiben. Die Ergänzung unterschiedlicher Instrumente in den verschiedenen Phasen kann sinnvoll sein. Insgesamt stehen zahlreiche diagnostische Instrumente zur Verfügung. Neben dem Einsatz von Fragebögen können auch individuelle Interviews mit jedem Teammitglied oder Gruppeninterviews mit dem ganzen Team oder Untergruppen des Teams durchgeführt werden. Die Erstellung von Problemkatalogen ist ein weiteres Mittel, um im Vorfeld ein Bild über die zu bearbeitenden Themen im Team zu bekommen. Darüber hinaus können die Auswertung von kritischen Ereignissen, die Analyse betrieblicher Vorgänge und Abläufe oder die Inhaltsanalysen von betrieblichen Dokumenten, zum Beispiel Protokolle, E-Mails, Aktennotizen, hilfreich sein. Wenn im Vorfeld keine Diagnosen realisiert werden konnten, helfen Blitzabfragen und Stimmungsbarometer zu Beginn der Teamentwicklung dabei, ein Stimmungsbild einzufangen. Projektive Verfahren, zum Beispiel das Anfertigen einer Karikatur oder Collage zur Aufgabe, stellen Sie Ihr Team einmal als Maschine dar, werden ebenso genutzt wie Sensing Meetings, bei denen Teilnehmer als Vertreter unterschiedlicher betrieblicher Ebenen oder Instanzen berichten, was man über das Team so denkt oder spricht, worüber man sich Sorgen macht, was man am liebsten geändert sehen würde, etc. Für Details siehe Cornelli 2009. Grundsätzlich werden prozess- und strukturanalytische Verfahren zur Teamdiagnose unterschieden. Prozessanalytische Verfahren stützen sich auf Beobachtungsdaten. Beispielsweise wird eine bestimmte Arbeitseinheit kritisch analysiert, indem zum Beispiel eine Besprechung oder auch ein ganzer Arbeitstag analysiert wird. Strukturanalytische Verfahren basieren auf Fragebogendaten und stellen somit ein Zustandsbild des Teams dar. Dabei steht die subjektive Wahrnehmung der Teammitglieder im Vordergrund. Prozessanalytische Verfahren liefern wertvolle Einblicke ins Team, sind aber sehr aufwendig und oft nur nach intensiver Schulung anwendbar, sodass in der Praxis eher auf strukturanalytische Verfahren zurückgegriffen wird. Siehe Kaufeld 2001. Prozessanalytische Verfahren. Die Interaktion Prozessanalyse von Bales 1950 war eines der ersten prozessanalytischen Verfahren, bei denen aufgabenbezogene Beantwortungsversuche und Fragen und sozioemotionale Beiträge, positive und negative, unterschieden wurden. Neuere Instrumente sind zum Beispiel Act for Teams sowie das Instrument zur Codierung von Diskussionen von Schermuly und Scholl 2011. Mehr zu diesen beiden Instrumenten finden Sie in den Webexkursen Act for Teams und Instrument zur Codierung von Diskussionen auf www.lehrbuch-psychologie.de. Strukturanalytische Verfahren. Mithilfe strukturanalytischer Verfahren wird der momentane Zustand im Team abgebildet. Hoher Beliebtheit erfreuen sich dabei Fragebogen, die individuelle Vorlieben der einzelnen Teammitgliedern zu den Themen Lernen, Denken, Problemlösen und Werten abbilden. Die verschiedenen Vorlieben werden nicht als gut oder schlecht bewertet, sondern als angemessen oder unangemessen in bestimmten Situationen, denn Individuen unterscheiden sich in der Stärke ihrer Präferenzen einzelner Stile sowie in ihrer Flexibilität, ihren Stil bei neuen Anforderungen anpassen zu können. Viele der Verfahren dieser Kategorie, die in der Praxis weit verbreitet sind, sind nur über Lizenzierungsverfahren einsetzbar. Der Fokus liegt bei Ihnen auf der Zusammensetzung im Team sowie der Entwicklung von gegenseitigem Verständnis für die Schwächen der anderen. Allerdings weisen viele Verfahren keine oder mangelhafte psychometrische Gütekriterien auf und sind nicht validiert. Die einseitige Fokussierung relativ überdauernder Stile, die losgelöst von der Arbeitssituation im Team erhoben werden, birgt die Gefahr der Stigmatisierung einzelner Teammitglieder. Vergleiche Kauffeld 2001. Neuere verhaltensnahe Fragebogen zu Aspekten der Zusammenarbeit im Team zeigen hingegen Stärken und Schwächen des Teams direkt auf. Die verlangte Interpretationsleistung ist eher gering, sodass die Verfahren auch zur Selbstanwendung durch das Team geeignet sein können. Verhaltensnahe Fragebogen betonen den Entwicklungsaspekt und können so wertvolle Anregungen für Teamentwicklungen geben. Viele dieser Fragebogen konzentrieren sich auf einzelne Aspekte der Zusammenarbeit im Team. Das Teamklima-Inventar von Brodbeck und anderen 2001 betrachtet beispielsweise das Teamklima für Innovation. Ein Instrument mit einem umfassenderen Zugang zu den Aspekten der Zusammenarbeit im Team stellt der Fragebogen zur Arbeit im Team dar. Siehe dazu auch Kauffeld 2004 oder lesen Sie weiter im Webexkurs Fragebogen zur Arbeit im Team auf www.lehrbuch-psychologie.de. Die Tabelle 8.1 des gedruckten Buches stellt verschiedene Vor- und Nachteile strukturanalytischer Verfahren den Vor- und Nachteilen prozessanalytischer Verfahren gegenüber. Ansätze der Teamentwicklung. Im Folgenden werden einige Ansätze der Teamentwicklung vorgestellt, die sich zum Beispiel bezüglich der inhaltlichen Nähe zum betrieblichen Alltag unterscheiden. Zum Beispiel Outdoor-Trainings, die unabhängig vom eigentlichen Aufgabenbereich in der freien Natur stattfinden, im Vergleich zu Team-Coachings, bei denen ein Team am Arbeitsplatz begleitet wird. Outdoor-Training. Eigentlich verwundert es nicht, dass Trainings und Seminare, die die gängige Konzeption von Teamentwicklungen oder Trainings mit Vorträgen und Übungen in einem Hotelraum durchbrechen, auf hohe Akzeptanz stoßen. Dennoch stellt sich unweigerlich die Frage, was eigentlich hinter sogenannten Outdoor-Trainings steckt. Rein äußerlich betrachtet handelt es sich dabei um verschiedene Übungen und Aufgaben, meist mit körperlicher Aktivität verbunden, die von einem Team in der freien Natur, also außerhalb des betrieblichen Kontextes, absolviert werden. Siehe dazu Winkler und Stein 1994. Bekannt sind zum Beispiel Übungen im Hochseilgarten, bei denen die Teammitglieder lernen, sich zu vertrauen, indem ein Teammitglied mit verbundenen Augen durch einen Parcours geführt wird. Dabei sollen ungünstige Routinen und Prozessabläufe im Team festgestellt werden. Der entscheidende Faktor dabei ist, die Teilnehmenden zu ermuntern, in einem anderen Kontext Verhaltensweisen zu zeigen, die im beruflichen Alltag nicht vorkommen. Insgesamt stehen also eher gruppenbildende und kohäsionsfördernde Wirkungen im Vordergrund, die letztendlich das Wir-Gefühl des Teams steigern. Siehe dazu Cornelli 2009. Dabei lassen sich Parallelen zum erfahrungs- und handlungsorientierten Lernen erkennen. Nach Ausführung und Abschluss einer bestimmten Gruppenaktivität geht es um die Auswertung des Beobachteten und Gelernten. Im Falle der Hochseilgartenübung könnte zum Beispiel besprochen werden, wie das Vertrauen untereinander erlebt wurde. Daran schließen sich weiterführende Fragen nach der Bedeutung des Erlebten für jeden Einzelnen und die Gruppe insgesamt an. Auf diese Weise soll der Transfer in den organisationalen Kontext gesichert werden. Dies geschieht durch Konkretisierung von Handlungsvorhaben und Schritten, die dann ausprobiert und optimiert werden sollen. Hier könnte der Trainer im Hochseilgarten anschließen und fragen, auf welche gruppeninternen Abläufe die Teammitglieder ihre Erfahrungen anwenden wollen, wie das genau aussehen soll und wer für die Umsetzung dieser Neuerungen verantwortlich ist. Dadurch werden die Teamentwicklungsphasen transparent und eher erlebbar. Genau dieser Aspekt ist jedoch auch Teil der Kritik an Outdoor-Trainings, denn es findet keine Bearbeitung echter betrieblicher Vorfälle statt, weswegen Outdoor-Trainings auch von klassischen Teamentwicklungen zu unterscheiden sind. Der Transfer in den beruflichen Alltag ist daher umstritten. Siehe zum Beispiel Teichgräber und Merz 2000. Außerdem wird im Outdoor-Training meist ein geschlossenes Problem vorgegeben, bei dem das Ziel bereits vorgegeben ist. Beispiel Spinnennetz. Alle Teilnehmer müssen von einer Seite des Spinnennetzes auf die andere gelangen, wobei das Netz nicht berührt und jede Lücke nur einmal genutzt werden darf. Und nur der Weg zu diesem Ziel noch unklar ist. Zum Beispiel die Frage, wer welches Loch im Netz nutzt, beziehungsweise in welcher Reihenfolge die Personen die Seite wechseln. Die Zielgruppe dieser Trainings, die sich oft in der Management-Ebene ausmachen lässt, hat es im Arbeitsalltag jedoch eher mit offenen Problemen zu tun, bei denen sowohl der Lösungsweg als auch der Zielzustand unbekannt sind. Siehe dazu Searjax 2002. Eine neuere, dem Outdoor-Training in Dauer, Örtlichkeit und Erlebnischarakter sehr ähnliche Teamtrainingsmethode ist das Live-Action-Role-Playing, bei dem bis zu 1000 Teilnehmer selbstgewählte Rollen spielen, um zum Beispiel soziale Kompetenzen zu trainieren. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Live-Action-Role-Playing als Teamtraining. Exkurs: Live-Action-Role-Playing als Teamtraining. Live-Action-Role-Playing ist als Unterform von Plan- und Systemspielen zu verstehen, welche aber bewusst in berufsfernen Kontexten gesetzt werden. Gruppen von 20 bis 1000 Teilnehmern spielen dabei mit selbstgewählten Rollen zusammen. Das Spiel kann sich dabei über Stunden bis hin zu Wochen erstrecken und findet im Freien statt. Entscheidend dafür sind ein festgelegter organisatorischer und zeitlicher Rahmen sowie die Koordination einer Gruppe von Spielern durch eine Organisationsgruppe, die die Einhaltung der Regeln sicherstellt. Ziel dieser Rollenspiele für Teams ist die Vermittlung und Entwicklung sozialer Kompetenzen. Erreicht wird dieses Ziel durch Selbsterfahrung und Übernahme verschiedener Rollen im Spiel, das Durchspielen verschiedener Varianten und die damit einhergehende Perspektivenübernahme. Durch die hohe Gestaltbarkeit der Spielsituation durch die Spieler selbst bietet das Live-Action-Role-Playing gegenüber Outdoor-Trainings den Vorteil, dass Ziele und Handlungswege offen bleiben. Das heißt, dass die Gruppe selbst Ziele festlegt und Lösungswege diskutiert. Eine umfassende Evaluation und Wirksamkeitsprüfung solcher Rollenspiele steht allerdings noch aus. Exkurs Ende. Eine umfassende Evaluation von Outdoor-Trainings steht noch aus. Zwar werden Teilnehmer dieser Trainings häufig gefragt, ob das Training ihnen gefallen hat und sie zufrieden sind, allerdings ist die häufig sehr positive Bewertung noch kein Garant für einen Transfer und Nutzen im Arbeitsalltag. Daher ist es wichtig, vorab die Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Trainings aufzuzeigen und zu überlegen, wie der Transfer nach dem Training unterstützt werden kann. Feedback. Die Rückmeldung von Ergebnissen aus den oben beschriebenen Diagnoseverfahren löst im Team Reflexionsprozesse aus, die beispielsweise in gemeinsamen Dialogen oder kontinuierlichen Verbesserungsprozessen sichtbar werden. Siehe dazu Kaufeld 2005. Feedback erzielt also eine erste verhaltenssteuernde bzw. modulierende Wirkung, auf die sich anschließende Teamentwicklungsmaßnahmen aufbauen. Somit kann Feedback laut Henlein und Jöns 2008 als Ausgangspunkt für die Teamentwicklung gesehen werden. Ein Ansatz zur Rückmeldung ist die Survey-Feedback-Methode. Darunter ist das systematische Sammeln von Befragungsdaten über ein System, hier ein Team, mit anschließender Rückmeldung der Ergebnisse an das System zu verstehen. In der gemeinsamen Diskussion werden dann erste Verbesserungsideen entwickelt. Die Survey-Feedback-Methode bietet die Möglichkeit zur Partizipation, denn die Feedback-Empfänger können zum Feedback Stellung nehmen oder eine Selbsteinschätzung vornehmen. Neben der Partizipationsmöglichkeit gibt es weitere Kriterien für Feedback. Beispielsweise sollte es möglichst überprüfbar und spezifisch sein, um eine Robustheit gegenüber Verzerrungen zu erzeugen. Zudem ist es wichtig, dass das Feedback unmittelbar erfolgt, das heißt direkt auf das interessierende Verhalten gegeben wird, um eine Verbindung zwischen Verhalten und Feedback herzustellen. Ein Umweg über Dritte sollte vermieden werden. Konstruktives Feedback bezieht sich ausschließlich auf Sachverhalte oder Verhaltensweisen, die der Empfänger auch tatsächlich beeinflussen kann. Weiterhin fällt es dem Feedback-Empfänger leichter, einen Nutzen aus der Rückmeldung zu ziehen, wenn der Feedbackgeber sein Anliegen mit einem konkreten Ziel verknüpft. Die Ableitung konkreter Maßnahmen ist für eine überdauernde Wirkung des Feedbacks entscheidend. In einem Teamentwicklungsprozess bietet sich Feedback daher auch an, um die Wirksamkeit der Maßnahmen prozessbegleitend zu prüfen und Veränderungen festzustellen. Teamreflexivität. West und Sacramento 2010 definieren Teamreflexivität als das Ausmaß, in dem Teammitglieder gemeinsam Ziele, Strategien und Prozesse des Teams reflektieren und über diese kommunizieren, sowie darauf basierend ihr Verhalten anpassen. Während reflektierende Teams zum Beispiel detailliert planen, Langzeitkonsequenzen beachten und mehr Umweltfaktoren mit einbeziehen, zeichnen sich nicht reflektierende Teams dadurch aus, dass sie Zielen, Strategien und der Umwelt wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen und an bewährten Verhaltensmustern festhalten. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die einen Reflexionsprozess auslösen können. Siehe dazu Widmer und andere 2009. Die Faktoren werden auch im gedruckten Buch in Abbildung 8.5 dargestellt. Führungskräfte können beispielsweise durch die Wahl eines geeigneten Führungsstils Reflexionen fördern. Während eine Führungskraft die Fehler nicht diskutiert oder Konflikte löst, ohne langfristige Perspektiven zu beachten, Reflexionsprozesse hemmen kann, wird zum Beispiel durch transformationale Führung Reflexion im Team gefördert. Vergleiche Kapitel 5. Darüber hinaus haben Eigenschaften des Teams einen Einfluss auf das Ausmaß an Reflexionsprozessen. Beispielsweise führt ein kooperatives Umfeld, in dem sich die Teammitglieder sicher fühlen, einander vertrauen und Visionen teilen, zu mehr Reflexionsprozessen im Team. Auch heterogene Teams können aktivierend wirken. Durch das Zusammentreffen verschiedener Sichtweisen wird die Kommunikation über diese gefördert und es werden verschiedene Lösungswege betrachtet. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Persönlichkeit der Teammitglieder die Kohäsion, das Konfliktmanagement sowie das Wissen und die Fähigkeiten im Team einen Einfluss auf die Reflexivität haben. Insbesondere die Fähigkeit, mit anderen zu interagieren sowie Projekte zu strukturieren und zu kontrollieren, sind wichtige Aspekte. Vergleiche Widmer und andere 2009. Das gemeinsame Reflektieren von Arbeitsprozessen und des Arbeitsumfeldes sowie die daraus abgeleiteten Optimierungsmaßnahmen sind wichtig für das Lernen in und die Entwicklung von Teams. Im Rahmen eines Teamentwicklungsprozesses können Reflexionsworkshops eingesetzt werden, um Reflexionsprozesse zu initiieren. Siehe zum Beispiel Neininger und Kaufeld 2009. Teamcoaching. Ziel eines Teamcoachings ist die nachhaltige Begleitung von Teams. Dabei steht die Aktivierung einer systematischen und intensiven gemeinsamen Selbstreflexion des Teams im Vordergrund. Dies kann zum Beispiel, wie von Greif 2008 für das Einzelcoaching beschrieben, durch die angeleitete Reflexion der eigenen Stärken und Schwächen erfolgen, anhand derer Ansatzpunkte für Verbesserungen erarbeitet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass der Erfolg eines Einzel- oder Teamcoachings maßgeblich von der Mehrebenenarbeit des Coaches, also der Analyse und Berücksichtigung der wahrgenommenen Einflüsse und Ressourcen der verschiedenen Systemebenen abhängt.